Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bezüglich der Aktivitäten aus meinen Zuständigkeitsbereichen Weiterbildung, Fortbildung und medizinische Fachangestellte darf ich auch ich Sie auf den Tätigkeitsbericht und jetzt auch auf den Bericht des Präsidenten verweisen. Aus dem Bereich Prävention möchte ich Sie über zwei Aktionen informieren. Einmal die bayernweite Präventionskampagne, die wir ja jährlich durchführen, stand dieses Jahr unter dem Motto Bayern bewegt sich, die Gesundheit selbst in die Hand und Beine nehmen. Es war eine gemeinsame Aktion der Präventionskommission und der Bayerischen Akademie für ärztliche Fortbildung. Nach der Auftaktveranstaltung zusammen mit Staatsminister Schneider am 11. Juli 2007 fanden dann bayernweit entsprechende Veranstaltungen auf Kreis- und Bezirksverbandsebene statt. Im Rahmen des Suchtforums 2007 führten wir wieder zusammen mit der Bayerischen Landesapothekerkammer und der Bayerischen Akademie für Suchtfragen eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Lebensstil und Sucht – schöner, schneller, besser, jünger – zu welchem Preis durch. Die Resonanz war so positiv, dass wir am vergangenen Mittwoch eine zweite Veranstaltung durchführen konnten. So viel in Kürze erst aus meinem Tätigkeitsbereich. Alles Weitere dann im Rahmen der Aussprache. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in der Diskussion über unser Gesundheitswesen haben die Begriffe Solidarität, Subsidiarität, Eigenverantwortung, Wettbewerb, Therapiefreiheit und Ökonomie einen unterschiedlichen, ja zum Teil konträren Stellenwert. Anhand der Analyse der Relevanz der Ökonomie auf die medizinische Versorgung möchte ich die Einflüsse, ja die Fremdbestimmung auf uns Ärztinnen und Ärzte in der Berufsausübung beleuchten. Medizin und Ökonomie, Widerspruch oder Herausforderung? Gesundheit und Ökonomie ist eines der vier Prinzipien der europäischen Gesundheitsstrategie. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf die Profession Arzt trifft in diesem Zusammenhang die vor 200 Jahren gemachte Aussage des Göttinger Physikers und Schriftstellers Georg Christoph Lichtenberg zu: Wer nur etwas von Chemie versteht, versteht auch von Chemie nichts. Anders ausgedrückt, Fachwissen allein reicht zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht mehr aus, so sehr wir dieses auch bedauern. Den Einfluss der Ökonomie zu ignorieren, macht keinen Sinn, sondern wir müssen diesen analysieren, kanalisieren und letztendlich die Herausforderung verstehen und dieser begegnen. Kurzum, wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen, wobei, und das betone auch ich, der Patient hierbei immer im Vordergrund stehen muss. Betrachten wir mal die Relevanz der Ökonomie im stationären Bereich. Mit Einführung der DRGs 2004 durch Ablösung der Tagessätze kam es zu einem Paradigmenwechsel in der Finanzierung der stationären Versorgung. Ziel war hierbei die Optimierung von Krankenhausstrukturen als Heeresziel. Dies bedeutet intern, dass alle Arbeitsabläufe im stationären Bereich hinterfragt werden müssen bezüglich der Ökonomie, denn ab einem gewissen Zeitpunkt bedeutet jeder Fall im Krankenhaus eine Entwicklung von Unkosten. Extern soll eben die Einführung der DRGs dazu beitragen, dass die Krankenhäuser kooperieren, und zwar einmal vorstellbar im Einkauf natürlich, aber auch in patientenfernen Bereichen wie Labor, wie Pathologie, wie Apotheke. In Ballungszentren ist es sicherlich auch möglich, dass die Krankenhäuser Schwerpunkte bilden und somit auch ökonomischer arbeiten können, was natürlich im ländlichen Bereich weniger gut möglich ist. Diese Optimierung, sogenannte Optimierung der Krankenhausstrukturen, hat also die Konsequenz in einer enormen Arbeitsverdichtung, die auf Kosten der Patientenversorgung geht und letztendlich auf Kosten der Patienten, aber auch der Mitarbeiter im Krankenhaus, sprich Pflegepersonal und Ärzteschaft. Dies natürlich führt zu einem gewissen ökonomischen Anreiz, zu einem Anreiz für ganz bestimmte ökonomische Verhaltensweisen, die natürlich dazu beitragen sollen, das Ganze ja effizienter zu gestalten. Dies sieht man dann deutlich in der Verkürzung der Verweildauer. Die soll ja heruntergedrückt werden auf unter 7 Tage. Sicherlich führt das auch zu einer gewissen Leistungsverlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich und dies führt auch mitunter zu einer Fragmentierung der Behandlung, sprich Drehtüreffekt. Gut, wie soll es in dem Bereich wohl weitergehen? Einmal ist angedacht die sukzessive Überführung in die monistische Finanzierung. Wir haben es bereits gestern diskutiert. Wir stehen hier, das heißt die Bayerische Landesärztekammer, die Bundesärztekammer, auch dankenswerterweise auch das Sozialministerium für die duale Finanzierung. Aber ich befürchte, dass es in Richtung monistische Finanzierung gehen wird. Es wird vor allem von Kostenträgerseite die Teilaufhebung des Kontrahierungszwangs diskutiert, sprich Einkaufsmodell. Es sollen gewisse elektive Eingriffe eben eingekauft werden können. Die Offenlegung des Qualitätsberichts, die Mindestmengenverordnung soll sicherlich dazu beitragen, dass kleinere Häuser wegrationalisiert werden können. Zusammenfassend kann man feststellen, dass im stationären Bereich es zu einer Verschärfung des ökonomischen Druckes kommen wird. Aber dies setzt sich natürlich fort, genauso im ambulanten Bereich. Hier beginnt es bereits, der Einfluss der Ökonomie auf Praxisplanung, natürlich dann auch auf die Praxisführung und letztendlich auch auf die Berufsausübung. Gut, bevor man sich niederlässt, wird man sich heute schon mal überlegen müssen, lasse ich mich nieder oder gehe ich in ein Angestelltenverhältnis? Und gerade unter dem Gesichtspunkt, dass mittlerweile 65% der Studienanfänger Frauen sind, wird das Angestelltenverhältnis eine immer größere Rolle spielen. Denn hier ist die Teilzeittätigkeit einfach einfacher und das finanzielle Risiko der Niederlassung kann dadurch deutlich reduziert werden. Wenn man sich aber entschließt, sich niederzulassen, dann stellt sich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten die Frage, an welchem Ort, in welcher Form. Und diese Frage kann man nicht voneinander trennen, sondern die ist eng damit miteinander verbunden. Zum Beispiel im hausärztlichen Bereich gehe ich noch als Landarzt in die Peripherie als Einzelkämpfer oder möchte ich als Hausarzt eine Basisgrundversorgung aufrechterhalten mit der notwendigen technischen Ausstattung. Dann kann ich das nur in Kooperation tun, denn ansonsten arbeite ich unwirtschaftlich. Und das Gleiche gilt natürlich für den fachärztlichen Bereich. Hier muss man sich überlegen, bin ich konservativ tätig oder bin ich konservativ und operativ tätig. Egal, ob als Augenarzt, als Dermatologe, als Urologe, als Gynäkologe oder als Orthopäde. Und wenn ich eben hier mich für den operativen Bereich auch mitentscheide, auch dann bin ich gezwungen, in die Kooperation zu gehen. Und ich meine, allein unter monetären Gesichtspunkten ist die Kooperation eine sinnvolle Geschichte. Wenn wir hier kurz die Folie betrachten von oben rechts, Verbesserung der Wettbewerbssituation, auch natürlich die Möglichkeit, hier Synergieeffekte zu nutzen, auch die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und somit auch in die individuellen Gesundheitsleistungen zu gehen. Auch Verbesserung natürlich der Verhandlungsposition gegenüber den Kostenträgern. Natürlich die Investitionsoptimierung verteilt sich eben auf mehreren Schultern. Auch EBM und HVV fördern die Kooperation. Letztendlich gelingt es mir dadurch natürlich, einen breiteren Patientenstamm zu akquirieren und auch eine bessere Patientenbindung zu schaffen. Einfluss der Ökonomie auf die Praxisorganisation. Auch hier können wir die Ökonomie nicht ganz außer Acht lassen, allein schon bei der Festlegung meines Leistungsspektrums. Welche Versorgungstiefe möchte ich anbieten? Ganz wichtig ist natürlich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten die Definition der Aufgabenbereiche. Der Präsident hat es vorher schon angesprochen, im Rahmen der Deprofessionalisierung, welche Leistungen können delegiert werden? Hier nochmals als Überblick, welche ärztlichen Leistungen können delegiert werden? Einmal unterscheiden wir hier grundsätzlich delegierbar oder im Einzelfall delegierbar. Grundsätzlich delegierbare Leistungen sind Leistungen, die wir delegieren können aufgrund der fachlichen Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist zum Beispiel die Blutabnahme, das ist die IM-Injektion, das ist die Subkutaninjektion. Im Einzelfall delegierbar heißt, dass ich Leistungen delegieren kann nach besonderer Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einmal sicherlich durch den Praxisinhaber oder eben durch zusätzliche Ausbildung. Und hier hat die Bundesärztekammer 5 Curriculas aufgelegt, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter qualifizieren zu können. Das ist einmal das Curriculum, wir nennen das geriatrisches Curriculum, eigentlich ist ein Curriculum zur Versorgung chronisch kranker Menschen, wo eben dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Arzt hier unterstützen bei der Behandlung chronisch Kranker. Das kann im Hausarztbereich sein, zum Beispiel in Form von Hausbesuchen, um hier Blutzuckermessungen, Blutdruckmessungen, Katheterwechseln, Wundmanagement durchzuführen. dann in der Bereich der Prävention eben auch als Unterstützung des Arztes, immer unter der Aufsicht des Arztes. Das ist eine ganz klare Conditio sine qua non. Dann eben auch im Rahmen zum Beispiel der Ernährungsberatung oder eben auch in der Patientenkoordination und Patientenbegleitung, sozusagen das Case Management, wobei das Case Management an und für sich weiter in der Hand des Arztes bleiben muss. Also das heißt, delegierbare Leistungen heißt immer, die Verantwortung trägt weiterhin der Arzt. Der Arzt hat sozusagen die Lufthoheit über das Ganze und delegiert nur ganz gezielt bestimmte Leistungen. Der andere Bereich wären die übertragbaren Leistungen. Man spricht auch von Substitution. Und originäre ärztliche Leistungen sind eben nicht übertragbar. Das können nur Leistungen sein, die wir als Ärzte erbringen, weil man sie uns aufs Auge gedrückt hat. Und das sind natürlich vor allem Verwaltungstätigkeiten, bürokratische Tätigkeiten. Und im stationären Bereich wird bereits der Physician Assistant hier diskutiert. Und das wäre sicherlich eine Tätigkeit, die sinnvoll wäre, wenn wir diese übertragen wollen. Hier natürlich immer zu hinterfragen, inwieweit in Eigenverantwortung und welche Qualitätsvoraussetzungen sind notwendig. Des Weiteren bezüglich der Praxisorganisation ist natürlich das Qualitätsmanagement, das bei einer immer größer werdenden Kooperation auch immer einen größeren Stellenwert haben wird. Denn die geplante Arbeit soll ja möglichst effizient geschehen, die vorhandenen Ressourcen sollen optimiert werden, die Abläufe sollen ständig verbessert werden und Fehler sollen vermieden werden, denn die meisten Fehler entstehen aus Gewohnheit. Soviel jetzt zum Einfluss der Ökonomie auf die Praxisorganisation. Und der zweite große Bereich ist eben der Einfluss der Ökonomie unter gesundheitsökonomischen, also die gesundheitsökonomischen Gesichtspunkte auf die Berufsausübung. Hier stehen wir im Alltag immer in dem Konflikt zwischen der Möglichkeit, evidence-based medicine machen zu können oder nach nationalen Versorgungsleitlinien behandeln zu können und auf der anderen Seite unter dem Budgetdruck und der Regressandrohung. Das ist Alltag, wo wir immer zwischen diesen beiden Kriterien uns entscheiden müssen. Natürlich entscheiden wir uns in erster Linie für die Qualität der Versorgung, aber sicherlich kann man auch hier gewirtschaftliche Gesichtspunkte nicht außer Acht lassen. Des Weiteren müssen wir auch in unserem Alltag eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen bei allen Leistungen, die wir erbringen. Es beginnt schon bei der Labordiagnostik, welche Laborparameter sind notwendig oder ist ein Röntgenbild notwendig oder brauchen wir ein CT oder brauchen wir ein MRT. Und genauso geht es eben auch bei der Therapie. Welche Medikamente kann ich noch verordnen? Wie viele Medikamente kann ich verordnen? Kann ich Heil- und Hilfsmittel verordnen? Brauche ich eine fachärztliche Unterstützung? Muss ich den Patienten ins Krankenhaus einweisen? All diese Entscheidungen fallen natürlich, müssen auch unter der kurzen Nutzenanalyse fallen, wobei wir immer natürlich das Wohl des Patienten im Vordergrund haben müssen. Und als letzter Punkt, der uns enorm beeinflusst, ist eben nun mal das Gesetzbuch des SGB V. Und hier habe ich Ihnen die Paragraphen aufgeführt. Das sind die Möglichkeit der Selektivverträge, das sind die 73er Verträge, 140a bis d, das sind die integrative Versorgungsverträge und die Verträge 115b und 16b. Das einmal 115b sind stationsersetzende Leistungen, sprich ambulantes Operieren und 116b ist die Erbringung von hochqualifizierten Leistungen durch das Krankenhaus im ambulanten Bereich. Aber zu diesen beiden Paragraphen wird dann Kollege Ottmann noch nähere Ausführungen machen. Ich möchte mich hier beschränken auf die beiden Paragraphen 73c und 73b. 73c sind Verträge zur Förderung der Qualität. Was geschieht hier mit diesen Paragraphen? Denken Sie kurz zurück. Vor ungefähr 4 Monaten hat die TKK, die Technische Krankenkasse, in Köln ein medizinisches Versorgungszentrum gegründet für die ambulante Versorgung. Sie hat dann die Arztstellen vorher mehr oder weniger aufgekauft und dann ausgeschrieben. Sie stellt also die Ärzteschaft, die Ärzte an, die ihre Patienten versorgen. Und die TKK-Patienten sollen besonders gut versorgt werden. Sie sollen also keine Wartezeiten haben, bis sie einen Termin bekommen, keine Wartezeiten in der Praxis, dann angebotene Sprechstundenzeiten, also Sprechstunde außerhalb der normalen Sprechstundenzeiten, also hier zusätzliche Serviceleistungen. Aber noch extremer finde ich das jüngste Beispiel, was in Kassel stattfindet. Hier haben die Ersatzkassen für Kassel und Umgebung die gesamte ambulante Versorgung ihrer Patienten ausgeschrieben, wobei in der Ausschreibung schon festgehalten wurde, es muss hier eine gewisse Konzentration der Versorgung stattfinden, also sprich sicherlich auch in Form eines MVZs. Das heißt, die Krankenkasse schreibt in dieser Region die Versorgungsstruktur vor und sie übernimmt auch die Sicherstellung, sodass der Sicherstellungsauftrag von der KV hier auf die Krankenkassen übertragen wird. Soweit geht es schon und ich glaube, das ist auch die Intention der Politik, dass wir eben hier immer mehr in die Abhängigkeit der Krankenkassen geraten sollen. Ich darf jetzt noch kurz zusammenfassen. Ökonomie im stationären Bereich, DRGs, die angedrohte monistische Finanzierung, die gedachte Aufhebung des Kontrahierungszwangs führt eben zu der Arbeitsverdichtung, wie schon erwähnt, und letztendlich zu einem ganz bestimmten ökonomischen Verhalten, das wir so nicht befürworten können. Im ambulanten Bereich, zunächst mal im fachärztlichen Bereich, sind von entscheidender Bedeutung die Paragraphen 115 und 116b. Hier soll es bewusst zu einer Konkurrenz kommen der beiden Versorgungsbereiche, ambulant und stationär, zu einem Wettbewerb und sicherlich politisch auch angedacht ein gewisser Verdrängungswettbewerb. Dem können wir nur begegnen durch Nutzung der Kooperationsformen nach dem Vertragsartsänderungsgesetz, welches das ja hier auch zulässt. Im hausärztlichen Bereich wie im gesamten niedergelassenen Bereich spielt eben die Intensivierung der Delegation von Leistungen an Mitarbeiter eine große Rolle, aber wie gesagt Delegation und nicht Substitution. Und sicherlich ein wichtiger Punkt ist die Umsetzung des Paragraphen 73b, die immer wieder unterschiedlich diskutiert wird, die hausarztzentrierte Versorgung, der Hausarzt als Koordinator. Aber gerade auch unter gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten macht dies ja auch nur Sinn. Bedenken Sie mal, dass wir mittlerweile in unserer Versorgungslandschaft über 100 Qualifikationen vorweisen, Spezifitäten und Subspezifitäten. Und da macht es doch wirklich keinen Sinn, dass das sogenannte unausgelesene Patientengut beim Hochspezialisten aufschlägt. Deswegen benötigen wir den Hausarzt hier als Koordinator. Und darüber sollten wir auch nicht weiter diskutieren bezüglich der freien Arztwahl. Die ist dennoch gegeben. In jeder Versorgungsstufe ist sie gegeben. Und bei unserem liberalen System gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, dass der Patient trotzdem direkt seinen Facharzt aufsuchen kann, den er auch aufsuchen will, aber vielleicht unter anderen finanziellen Bedingungen. Aber um den Hausarzt als Koordinator auch erhalten zu können, müssen wir unseren hausärztlichen Nachwuchs fördern. Und Sie wissen alle, wir gehen auf einen Hausarztmangel zu. Auch in gewissen bayerischen Regionen, zum Beispiel in Oberfranken, sind nicht mehr alle Arztsitze nachzubesetzen. Deshalb fordern wir eine erneute Novellierung der Approbationsordnung. Betrachten es als notwendig, dass die Ausbildung im hausärztlichen Bereich ein Pflichtteil im praktischen Jahr wird. Leider hat der letzte Deutsche Erste Tag diesen Antrag abgelehnt und ich appelliere jetzt schon an Sie, den werden wir wieder einbringen, dass Sie ihn nächstes Mal unterstützen, denn wir müssen die jungen Kolleginnen und Kollegen möglichst früh an die hausärztliche Versorgung heranführen, um sie hier auch motivieren zu können, diesen schönen Beruf zu ergreifen. Natürlich haben auch wir eine Pflichtaufgabe, wir die Kammern, nämlich die Verbundweiterbildung. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere jungen Kolleginnen und Kollegen bei Beginn der Weiterbildung genau auch wissen, wo das Ende ihrer Weiterbildung sein wird. Und es muss ihnen garantiert sein, dass sie innerhalb der 5-jährigen Weiterbildung auch alle Weiterbildungsinhalte erfüllen können. Dafür hat die Bundesärztekammer eine Arbeitsgruppe installiert, die sich genau mit diesem Thema befasst. Und wir werden auf dem nächsten Deutschen Ärztetag in Ulm hierüber berichten. Die Vereinheitlichung der Berufsbezeichnung fordern wir ja seit langem. Und wir sind optimistisch, dass nach Notifizierung der neuen Bezeichnung Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin wir auch diese einheitliche Berufsbezeichnung für die hausärztliche Berufsausübung erhalten werden. Abbau der Bürokratie, wie in allen Bereichen, so natürlich auch im hausärztlichen Bereich. Aber ein Punkt ist noch wichtig, die Sicherstellung der Versorgung unserer Patienten liegt vor allem auf der Schulter der Hausärzte. Und deswegen müssen wir den Bereitschaftsdienst neu organisieren und neu regeln. Wir müssen versuchen, flächendeckend in Bayern Bereitschaftspraxen oder sogenannte Anlaufpraxen wie in Schleswig-Holstein zu installieren, um die Bereitschaftsdienstgruppen zu vergrößern. Denn es kann nicht sein, dass 3, 4, 5 Kollegen den Bereitschaftsdienst rund um die Uhr Tag aus, Tag ein für das ganze Jahr gewährleisten. Das ist auch ein Stück Lebensqualität und das gehört auch zu der Attraktivität eines Berufsbildes. Verbesserung der Kooperation natürlich auch im hausärztlichen Bereich, von der Praxisgemeinschaft über die Gemeinschaftspraxis bis zum MVZ und natürlich auch der Tätigkeit im Rahmen von Ärztenetzen. Sicherlich sind auch unsere Politiker gefordert, wenn Hausarztmangel entsteht, eben die Niederlassung finanziell zu unterstützen durch ein zinsloses Darlehen, durch ein günstiges Baugrundstück, durch eine günstige Immobilie. Da kann man sich einiges überlegen, aber hier von der Seite muss eben auch dann die Niederlassung gerade in der Peripherie von politischer Seite unterstützt werden. Und natürlich, last but not least, die adäquate Honorierung, die wir ja regelmäßig und ständig als Hausärzte einfordern. Und wir sind optimistisch, dass der neue EBM hier eine gewisse Abhilfe schaffen wird. Insgesamt, wir müssen einfach auch die Perspektive für die hausärztliche Berufsausübung wieder positiv gestalten, damit junge Kolleginnen und Kollegen diesen schönen Beruf ergreifen. Zurück zum Thema Medizin und Ökonomie, Widerspruch oder Herausforderung. Der Sozialethiker Professor Friedhelm Hengsbach bedauerte vor 2 Wochen auf einem Kongress in Augsburg die Machtverschiebung hin zur Ökonomie, was ja auch wir tun, und stellte fest, die Gesundheit ist kein Gebrauchtwagen. Und er fordert Solidarität statt Marktgeschrei. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Werte Solidarität, Subsidiarität, Wettbewerb, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Ökonomie tragen für sich nicht zur Lösung unserer Probleme bei, sondern scheinen sogar sich teilweise zu widersprechen. Aber jetzt frei nach Heraklit. Der Erfolg liegt, wie in allen Bereichen, in der harmonischen Mischung der Gegensätze, also in der Mixtur. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.